Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Max Wieseler, Moviepilot-Redakteur, und heute steht schon unsere letzte Monatsvorschau für dieses Jahr an. Der Dezember steht vor der Tür und wir stellen euch die spannendsten Serienstarts vor, die es bis Ende des Jahres noch bei Netflix, Amazon und Co. zu entdecken gibt und die ihr vielleicht nicht verpassen solltet. Und das mache ich natürlich nicht alleine und begrüße heute immer wieder gemeinsam im Podcast-Studio Esther. Es ist schon lange her, dass wir gemeinsam eine Monatsvorschau hatten.
Hallo Max, das stimmt. Irgendwie unsere Urlaube haben sich so seltsam überschnitten, Dass wir selten jetzt zusammensaßen. Umso schöner, dass wir es zum Jahresende nochmal tun können, oder?
Ich weiß ja gar nicht, ob du seit August schon Serien geguckt hast.
Ich habe so viele Serien geguckt und so viele gute auch. Oh, ich freue mich schon auf den Jahresend-Podcast, wenn wir da endlich über die besten Serien auch reden können.
Der steht auch bald an. Aber jetzt erstmal widmen wir uns dem Dezember. Damit sage ich, let's go. Mir ist aufgefallen, tatsächlich, im Dezember stehen überraschend viele Serienfinale von Serien an, die ich gerade schaue, gesehen. Lower Decks, Prinz der Drachen, Yellowstone, What We Do in the Shadows endet alles innerhalb von einer Woche.
Das ist furchtbar.
Das wird eine harte Woche, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich danach noch arbeitsfähig bin. Ist die Woche direkt vor Weihnachten, endet alles. Das Jahr ist schon fast wieder zu Ende. Deswegen stellt man sich natürlich Fragen wie, welche interessanten Serien runden das Serienjahr noch ab? Welche Highlights kommen vielleicht noch, die möglicherweise spannend für die persönlichen Jahrestoplisten sein könnten?
Oder die sich Netflix so lange aufgehoben hat, genau, dass sie nicht mehr in die Toplisten reinkommen können.
Da kommt auch noch eine, auf jeden Fall. Und natürlich, welche Neuheiten eignen sich für den besinnlichen Binge mit der Familie zu Weihnachten?
Unterm Baum oder dann doch eher allein im stillen Kämmerlein?
Genau. Diese Fragen wollen wir heute beantworten. Damit ihr einen Durchblick habt, was in den Massen an Neustarts im Dezember alles Spannendes dabei ist, haben wir für euch wieder 15 Highlights rausgepickt, die es bei den deutschen Streamingdiensten zu sehen gibt. Das sind entweder komplett neue Serien oder neue Staffeln, die unserer Meinung nach einen Blick wert sind. Manches finden wir persönlich spannend, manches ist einfach sehr bekannt und kommt zurück, was wir vielleicht auch selber gar nicht so spannend finden, aber passiert auch manchmal. Es gibt ja auch Serien, die wir nicht gucken, aber wir wollen natürlich trotzdem darauf hinweisen, wenn mal was Neues kommt.
Den Überblick, damit ihr den Überblick habt.
Genau. Und in manche Serien konnten wir auch schon reinschauen und können euch direkt eine Einschätzung mitgeben, wenn wir dürfen, was auch nicht immer der Fall ist. Das Ganze gehen wir wie immer spoilerfrei und chronologisch durch. Und zusätzlich gibt's gleich noch zwei Serientipps von uns, die ihr jetzt schon streamen könnt. Und ihr müsst nicht mitschreiben, das alles gibt's dann immer in den Shownotes nochmal zum Nachlesen. Genau, und wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann geht das ganz einfach. Abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens, am besten da, wo ihr gerade hört, uns hört, und gibt uns eine Bewertung. Und Esther, du hast es eben schon einmal angedeutet, weil bald unser großer Jahresrückblick ansteht auf die besten Serien 2024. Möchten wir auch gerne wissen, was eure Lieblingsserien dieses Jahr waren.
Ja, mit euren Listen.
Genau, wie sehen eure vorläufigen, in Anführungszeichen, Top-Listen aus? Jetzt gerade gibt es die eine Serie, die euch dieses Jahr vollends begeistert hat. Schreibt uns dazu eine Mail an podcast@moviepilot.de. Wir freuen uns über eure Post und nehmen das dann auch gerne, eure Tipps, mit in den Jahresrückblick.
Unbedingt.
Ja. So, bevor wir jetzt loslegen, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebotes gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, bevor wir jetzt gleich tief in den letzten Serien-Highlights des Jahres versinken, blicken wir noch einmal kurz zurück auf den November. Esther, gab's da noch eine Serie, die dich abseits von Arcane begeistert hat?
Ich wollte schon gerade sagen, Arcane hat natürlich all meine Erwartungen erfüllt. Staffel 2 war wieder großartig. Ich habe gestern gerade das Finale geguckt und das war ja wieder was.
Hin und weg.
Ja. Und ansonsten auch so Sachen wie zum Beispiel Shrinking, wo ich die erste Staffel nett fand und die zweite jetzt auf einmal mich völlig überrascht und überrollt hat, wo ich dachte, jetzt sind auf einmal alle Figuren eingerastet. Was ist da passiert? Super, war toll.
Eine richtige Hangout-Comedy.
Genau. Aber was mich wirklich am allermeisten überrascht hat und begeistert hat, deshalb muss ich es jetzt hier nochmal reintragen, ist The Day of the Jackal. Weil ich es auch so überhaupt nicht erwartet habe, dass das eine Serie für mich ist. Also vielleicht noch kurz, wenn ihr euch nicht mehr erinnert, an den November-Forscher, da wurde sie ja schon kurz vorgestellt, ist ein Remake eines 70er-Jahre-Films. Es gab schon mal ein Remake mit Bruce Willis in den 90ern, glaube ich, über einen Auftragskiller und eine Polizistin, die ihn jagt. Das ist also ein Spionageformat, was sich über ganz Europa entfaltet. Der Schakal ist dieser Killer, um den es geht. Und mich hat vor allem auch diese Kombination der Besetzung so begeistert. Wir haben einerseits Lashana Lynch, die natürlich ja wahrscheinlich alle aus James Bond Keine Zeit zu sterben noch kennt. Da hat sie ja schon ihre Star- und Kampfqualitäten unter Beweis gestellt. Aber was mich richtig überrascht hat, ist Eddie Redmayne in der Hauptrolle dieses eiskalten Killers. Der funktioniert so gut. Nichts mehr von Newt Scamander aus Fantastic Beasts ist übrig.
Nichts mehr Lebenswertes.
Man nimmt halt so Anteil an diesen beiden Figuren und dann machen die aber auch beide so Sachen, wo man denkt, ist das jetzt richtig? Und es ist einfach so stark erzählt, ohne jetzt so diesen amerikanischen Haut drauf Agentenstil zu haben, den man vielleicht so aus, weiß ich nicht, Reacher oder Night Manager oder so kennt, finde ich eher, das hat noch so einen britischen Einschlag von, da sind so die Hits echt gezielt durchgeführt und man staunt immer wieder über irgendwelche Wendungen. Ach, so kann man also einen Menschen mit einer Kreditkarte umbringen, okay. Und die Serie hat am Anfang gleich 5 Folgen rausgeschmissen und ich habe die erste geguckt und dachte, oh, ich muss weiter gucken, habe die 5 durchgebinged und jetzt muss ich immer wöchentlich auf die nächsten Folgen warten, das sind insgesamt 10. Und einziger Trost ist gerade, dass letzten Freitag um Staffel 2 die Serie verlängert wurde. Ich war so, yeah! Jubelnd an meinem Platz saß ich da.
Also, heißt das, dass die Ermittlerin ihn nicht bekommt?
Das weiß man nicht, Max, das weiß man nicht. Aber schon von der ersten Szene an, wo so ein deutscher Politiker ausbaldowert wird und dann so dieser Hit geplant, bis zu dem großen Ziel, wo ja jetzt der Killer auf einen größeren, ein größeres Opfer hinarbeitet. Also hohe Qualität, hohes Spannungslevel. Unbedingt ansehen, würde ich sagen, wenn ihr Thriller und so ein bisschen Auftragskiller-mäßig da unterwegs seid. Oder auch, wie ich gar nicht erwartet hätte, dass euch das interessiert. Ja, ganz toll. Bei Wow streamt das aktuell. Läuft noch.
Esther, ich habe doch keine Zeit mehr.
Hast du echt noch gar nicht geguckt?
Ich habe nicht reingeschaut.
Oh, es ist so gut, das wird dir bestimmt auch gefallen, Max.
Jetzt ist es auch noch
und
gut.
Und die ganzen Verkleidungen, mit denen Eddie Redmayne da rumläuft, sind auch so großartig.
Ah. Vielleicht bis Staffel 2 habe ich dann ja noch Zeit, das sonst nachzuholen. Ich habe auch eine Serie mitgebracht.
Ja.
Natürlich, es waren extrem viele Highlights diesen Monat. Man könnte so locker leicht über Arcane oder Silo zweite Staffel reden, aber ich habe jetzt eine mitgebracht, die komplett unter dem Radar gelaufen ist, und zwar Rivals. Hast du davon schon mal gehört?
Ja, ich glaube,
oh,
ich habe sogar die... aber erzähl mal trotzdem, ich bin nur so vage.
Rivals, bei Disney Plus streamt die, das ist eine britische Dramedy-Serie mit 8 Folgen und kann man einfach nicht anders beschreiben als ein Mix aus Bridgerton und Succession. Passt perfekt.
Okay.
Spielen mit David Tennant, Alex Hassel, Aiden Turner mit einem fantastischen Schnäuzer. Und einerseits geht es in der Serie um Romantik, Sex und Intrigen, frustrierte Aristokraten aus den englischen Cotswolds in den 80er Jahren und verbunden ist das Ganze dann mit der knallharten Welt des Fernsehgeschäfts. Und das Zentrum der Geschichte ist ein Fernsehsender, Corinium, der von Lord Tony Beddingham geleitet wird, gespielt von David Tennant als, ich glaube, bedrohlichster Bösewicht seit seiner Jessica Jones-Rolle.
Okay.
Und um sein Programm zu stärken, engagiert er eine amerikanische Producerin und wirbt den gnadenlosen Moderator Declan O'Hara, das ist dann Aiden Turner, von der BBC ab, der nun mit seiner ganzen Familie in die Cotswolds zieht und da auch in diese ganze Welt von Intrigen und Verführung hineingezogen wird und vor allem in die seit Jahrzehnten bestehende Rivalität, so der Titel, zwischen Lord Beddingham und dem Ex-Sportler Rupert Campbell Black, ein eingebildeter Aristokrat und Lebemann, der so gut wie jede Ehefrau in den Cotswolds schon gebettet hat.
Das ist dein Alex Hassel?
Genau.
Okay.
Und
auch, ich glaube, seine erste Szene, wo eine Hauptfigur ihn trifft, da ist er nackt auf dem Tennisplatz und full frontal. Aber vielleicht hat er noch nicht die richtige gefunden. Da kommt dann der Bridgerton-Einschlag. Das Ganze ist eine Adaption, eine Romanadaption von Jilly Cooper. Und das ist Teil einer elfteiligen Reihe tatsächlich. Das ist der zweite Band einer elfteiligen Reihe.
Klingt, als würde es keine Miniserie werden, wenn es erfolgreich ist.
Es könnte weitergehen, okay. Es endet auch offen tatsächlich. Ich hatte vorher keine Trailer gesehen. Ich fand so, oh, David Tennant, und die hatte gute Bewertungen, die Serie. Gut, ich hatte so eine bitterböse Mediensatire vielleicht erwartet.
War denn doch was anderes?
War doch sehr sexy, der Ton. War schon sehr überrascht von dem. Betonen, weil das erst in die, teilweise in die Richtung so versautes Bridgerton geht. Versauteres. Noch mehr Sex. Es sind viele reiche Ehepaare. Alle sind unglücklich verheiratet und ständig horny da. Und jeder geht fremd mit jedem. So, gleich am Ende der ersten Folge gibt es eine große Montage, wo alle Hauptcharaktere Sex haben. Es ist sehr interessant und natürlich ganz viele bitterböse Twists in diesem Fernsehgeschäft. Das passt total gut, diese Mischung. Hat mich total mitgerissen. Und natürlich so mit der Zeit blickt man immer mehr hinter die Fassade von den Charakteren und merkt ihren Schmerz, dass der böse Rupert doch nicht so böse ist, sondern das ist dann die I can fix him Story allein in der Serie. Also ohne jetzt nicht weiter ausschweifend zu werden, Rivals ist für mich eine riesige Serienüberraschung gewesen. Ich habe sehr viel gelacht, jeden köstlichen Twist gefeiert und kann sie allen nur ans Herz legen. Und ich habe noch ein ganz schönes Zitat, das hatte ich mir aufgeschrieben aus der Serie von Lord Bedingham. Revenge is a dish best served on television.
Der Name allein schon, Lord Bedingham, das sagt ja schon alles über seine Figur aus.
Genau.
Und die ist letzten Monat zu Disney Plus gekommen, aber wir hatten noch nicht drüber geredet, ne, im Podcast. Okay.
Wenn, sind da alle Folgen schon da? Ist.
Alle auf einmal Folgen?
Ja.
Na dann.
Könnt ihr durchbingen. 8 Stunden. Sex und Intrigen.
Okay. Ja gut, also da habt ihr jetzt noch 2 Tipps, was ihr euch jetzt schon unbedingt anschauen könnt.
Genau, und jetzt starten wir in den Dezember, wo wir eben schon bei Intrigen waren.
Und bei britischen Royals und oder Adligen.
Genau, da startet bei Magenta TV.
Direkt am 1.12. A Very Royal Scandal.
Kommt mir leicht bekannt vor, der Titel.
Warum kommt dir das bekannt vor? Gab es da etwa schon ähnliche Titel?
Ja, A Very British Scandal und A Very English Scandal.
Sehr richtig. Ja. Das ist eine Reihe, die so ein bisschen einfach Skandale aus der britischen Geschichte aufgreift.
Das ist das britische American Crime Story.
So ein bisschen schon irgendwie, ja.
Royal Crime.
Das dann aber halt als abgeschlossene Miniserien aufmacht. Also man kann die sich super eigenständig angucken. Man muss nicht vorher alle dazu existierenden Serien gesehen haben. Und ich glaube, das ist eine Serie, die ist ideal für alle, die traurig sind, dass bei Netflix keine weiteren Staffeln von The Crown kommen. Denn diese dritte Aufmachung, A Very Royal Scandal, nimmt sich einen Skandal der jüngeren britischen Königsgeschichte zu Herzen oder knöpft den sich vor. Es geht um das Interview, das Emily Maitlis am 19. Dezember 1919 führte für
2019.
Verzeihung, ja, natürlich, 2019 führte für den BBC 2 Sender, und zwar mit Prinz Andrew, also dem Bruder von damals noch Prinz Charles und dem zweiten Sohn von Queen Elizabeth.
Muttersöhnchen.
Und, ja, um das hier ein bisschen einzuordnen. Und dieser Sohn geriet bereits 2011 mit seiner Freundschaft zu Jeffrey Epstein in die Schlagzeilen. Wenn euch Epstein nichts sagt, der war durchaus da mal ein bisschen größer in den Medien abgelichtet. Der war dann nämlich als Sexualstraftäter tatsächlich verurteilt worden mit einem Ring zur Ausbeutung, sexuellen Ausbeutung Minderjähriger. Also sehr drastisches Thema. Und in der Verlängerung war dann natürlich auch das kein gutes Licht auf Prinz Andrew gefallen, weil der mit ihm befreundet war. Und so stand dann immer so ein bisschen natürlich auch die Frage im Raum, was wusste er von diesen Machenschaften seines Freundes, seines Bekannten? Hat er vielleicht sogar daran Anteil genommen? Was ist da eigentlich über hinter verschlossenen Türen stattgefunden? Und Andrew stritt halt diese enge Freundschaft immer ab, obwohl es da irgendwie auch Fotos von Treffen und so gab. Und ließ sich aber dann doch 2019 von der Journalistin Emily Maitlis zu einem Interview überreden, um dann sozusagen einfach mal seine Sicht der Dinge zu schildern.
Dachte
und
er,
Klartext zu schaffen.
Idee.
Genau. Und richtig auf Sendung zu gehen dann auch. Von ihm abgesegnet, das Interview. Was dann bei rauskam, war ein absoluter Skandal, weil er sich da schon irgendwie sehr selbstbelastet oder in keinem gutem Licht dastand. Und wie jetzt halt diese Geschichte zustande kam, rollt diese Miniserie in 3 Folgen insgesamt auf. Also diesen hochbrisanten Stoff hier fokussiert abgearbeitet, was damals auf beiden Seiten so passierte. Und die Stars sind einfach fantastisch, die da drin sind. Also wir haben Ruth Wilson als taffe TV-Moderatorin Emily Maitlis, die da subtil an gewissen Stellschrauben dreht, wenn sie das Gespräch in eine bestimmte Richtung lenken will oder einfach auch das Gespräch schon erstmal auf die Beine stellen. Und Michael Sheen ist auch, boah, als so kameradschaftlicher Prinz Andrew, der nicht sieht, wie er sich da so reinreitet, macht das ganz groß, diese Rolle. Witzigerweise hat er in Frost Nixon schon auf der anderen Seite, also eines brisanten Interviews gesessen und den US-Präsidenten ausgefragt oder war auch selbst schon Tony Blair in die Queen. Also er ist da, glaube ich, überall schon gut drin in dieser Welt. Und erschaffen wurde die Serie von Julian Gerald, den kennt ihr vielleicht als Regisseur von Becoming Jane. Und der hat auch 4 Folgen von The Crown gemacht. Also der hat da schon gut britische Wurzeln geschlagen und weiß, was er da erzählt. Ich habe die Serie tatsächlich schon durchgeguckt, fand es richtig gut. Bin da schon auch so ein bisschen in ein Kaninchenloch da durchgefallen, weil es gibt ja tatsächlich noch mehr Unterhaltung, die sich schon damit beschäftigt hat. Zum Beispiel, es gab einen Netflix-Film, Scoop, ein royales Interview, dieses Jahr auch erst. Habe ich auch danach geschaut, fand ich nicht ganz so gut wie die Miniserie. Also die hier war deutlich besser mit den 3 Folgen, noch ein bisschen differenzierter. Und weil ich dann so super neugierig war, wenn ihr diese Serie guckt und danach denkt, wie kann das wirklich passiert sein, dieses Interview, dann kann ich euch auch ans Herz legen, geht mal auf YouTube und sucht dieses Interview, das hat die BBC da zur Verfügung gestellt und guckt euch einfach mal diese Stunde dann Wahrheit an, die da dahinter steckt. Also absolut unglaublich, was da passiert ist. A Very Royal Scandal ab 1.12. bei Magenta TV.
Ich habe es auch gesehen. Ich fand diese in Folge 2 diese Interviewführung sehr relatable. Wir haben ja auch schon Interviews geführt. Ja. Und wenn sie so während des Gesprächs immer so über ihre Fragen hovert, die Zeit wird weniger, welche Frage stelle ich jetzt? Ja, oder wenn er zu lange redet und ins Schwafeln gerät, wo sie dann gucken muss,
wie kann sie da einhaken?
Wo kann ich da einhaken, dass er jetzt endlich aufhört? Oder dass dann, wenn dann nur noch 3 Minuten Zeit sind und sie noch die Hälfte der Fragen noch nicht gestellt hat und so ein Foto hat, was sie noch zeigen wollte und noch keine Zeit dafür hatte, da habe ich mitgefiebert.
Ja, auf jeden Fall. Wir können dann noch ein bisschen mehr hinter die Kulissen nachgucken. Aber und ich glaube, auch ohne macht's Spaß.
Ich fand das auch ganz witzig, weil du eben schon sagst, für The Crown-Fans, es spielt ja auch ein Crown-Star mit in einer Nebenrolle, aber in einer ganz anderen Rolle und ich bin da überhaupt nicht drauf klargekommen. Hier war das, glaube ich, der Pressesprecher vom Buckingham Palace.
Ja.
Und der spielt halt auch, oder hier ist er der Privatsekretär, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall zwei unterschiedliche Rollen.
Drin. Okay, genau.
Halt ja, in The Crown war, glaube ich, der Onkel von Queen Elizabeth. Genau. Und das ist in meinem Kopf, ist alles explodiert, als er da auftaucht.
Ja. Also gerade weil The Crowner jetzt auch fehlt, glaube ich, ideal auch für den Dezember jetzt, wenn es kühler wird, sich da mit solchen Geschichten nochmal zu beschäftigen.
Hast du eigentlich alle 3 Serien gesehen mittlerweile? Alle 3 Royal, alle Scandal, A Very Scandal?
Oh ja, ich habe alle Scandal-Serien gesehen.
Wollen wir die noch kurz ranken? Ich möchte jetzt wissen, was dein Ranking ist.
Okay, ich würde sagen tatsächlich A Very Royal Scandal, jetzt die neueste ist bei mir auf Platz 1.
Okay.
Dann kommt die erste, das war die
A Very
Bridget? Nee,
English Scandal fing's, glaub ich, ist die an. Von Russell T. Davies gewesen, ja, mit Hugh Grant. Ja.
Okay.
Die ist bei mir auf Platz 1, da mein Herz ist noch.
Okay. Aber ich glaube, die sind alle bei Magenta TV, oder? Mhm. Zu streamen, na wunderbar. Dann weiß man ja gleich, wo man weitergucken kann, wenn man den Royal Scandal durchgeschaut hat.
Und der British Scandal mit Claire Foy, auch ein Crown-Star.
Stimmt, also ja. Spannendes Format.
So, dann kommen wir zum 4. Dezember, da kommt eine neue Star Wars Serie. Mhm. Ein großes Disney Plus Highlight gibt's noch zum Ende des Jahres. Das ist die 2. Star Wars Live Action Serie nach The Acolyte. Ich hoffe, dass der ganze Diskurs um die neue Serie nicht ganz so kontrovers wird wie bei The Acolyte.
Kinder darf man nicht fertig machen. Da sind süße Kinder drin.
Genau, das Ganze ist Skeleton Crew und das geht aber zum Glück auch in eine ganz andere Richtung nochmal als alle bisherigen Star Wars Serien. Du hast es eben schon gesagt, es geht um Kinder. Das ist ein Weltraumabenteuer und erstmals im Star Wars Live-Action-Kosmos haben wir eine Gruppe von Kindern im Zentrum der Geschichte. Und diese stammen von einem utopischen Planeten und finden eines Tages ein Raumschiff, das sich leider aktiviert und sie wegtransportiert in die Weiten der Galaxis. Und sie selber wissen auch leider nicht, ja, wo ist denn jetzt dieser Planet überhaupt gewesen, wo sie herkommen? Und müssen jetzt irgendwie einen Weg zurückfinden nach Hause. Und dabei treffen sie dann auf einen mysteriösen Machtnutzer, der Jot Nanavod heißt und von Jude Law gespielt wird.
Ah,
der ist auch Magic in dieser Serie. Und den halten die Kids für einen Jedi. Nur ist er eher so ein durchtriebener Gauner mit Machtfähigkeiten, der mit den Kindern aber jetzt leider zusammenarbeiten muss, weil auch eine Bande gefährlicher Weltraumpiraten der Gruppe hinterherjagt.
Okay. Und dann tut er sich so als Mentor oder als Erzieher, wie kommt, also ich kann doch nicht so richtig verstehen, wie die zusammenpassen, die Kindergruppe und er in diesem Raumschiff. Ja, darf man das schon verraten?
Nein.
Okay, dann sag's mir nicht.
Ich finde auf jeden Fall diesen Abenteueransatz ganz interessant, dieses 80s Goonies-mäßige mit Star Wars verbunden, und das ist halt jetzt nochmal so ein ganz anderer Blickwinkel auf diese Star Wars-Welt, wenn wir das aus Kinderaugen sehen. Bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert, weil Kinder und Star Wars hat in der Vergangenheit meist nicht so guten Anklang gehabt. Also Episode 1, der kleine Anakin. Ich glaube, der musste auch viel Hass einstecken als Kind. Wir hatten die junge Leia auch in der Obi-Wan-Serie, auch nicht so gut aufgenommen.
Aber jetzt gibt's einen kleinen blauen Elefanten.
Oh ja.
Damit habe ich den im Trailer gesehen.
Der sieht sehr süß aus. Genau. Ich werde jetzt auch nicht so viel ausführlicher über die Serie sprechen, weil im Podcast werden wir nächste Woche eine Checkfolge dazu für euch machen zu Skeleton Crew. Und da sprechen wir dann ein bisschen konkreter darüber, ob sich die Serie lohnt und was sie so besonders macht und anders macht als andere Star Wars Serien. Genau, die kommt dann direkt zum Start am Mittwoch, wenn dann die ersten zwei Folgen auch bei Disney Plus streamen.
Sehr gut, ich freue mich schon, dir und Matthias, unserem Star Wars Aficionado, zu lauschen, was ihr dazu zu sagen habt.
Über blaue Elefantenkinder sprechen wir dann eine Stunde lang.
Ja, schön. Und weil die Weihnachtszeit auch ein bisschen natürlich Familienzeit ist, haben wir noch eine Kinderserie mitgebracht.
Nochmal Kinder, aber nicht im Weltraum.
Nein, diesmal auf der Erde in Großbritannien. Am 5.12., also einen Tag später, startet nämlich 5 Freunde in der ZDF-Mediathek. Mhm. Und ist vielleicht nicht so eine Kinderbande wie die Skeleton Crew, sondern trotzdem natürlich sehr bekannt. Wahrscheinlich habt ihr den Namen schon mal gehört, glaube ich zumindest. Ist eine BBC- und ZDF-Koproduktion, also eine britisch-deutsche, ganz interessant. Und ich glaube, es gibt 2 kombinierte Gründe, warum diese Serie eure Aufmerksamkeit verdient. Denn natürlich basiert sie zum einen auf der ganz berühmten Buchreihe von Enid Blyton, die im Original The Famous Five heißt und im Deutschen Die 5 Freunde. Da gab es 21 Bände von 1942 bis 1963 zu George, Dick, Julian und Anne und natürlich dem Hund Timmy. Deshalb, das ist die 5. Größe in diesem Quintett. Und was es natürlich besonders interessant macht, ist, dass diese Neuverfilmung von niemand geringerem als Nicolas Winding Refn stammt. Da werden sich jetzt viele wundern, die den kennen und sagen, ist das nicht dieser Typ, der so richtig harte Umsetzungen wie Drive und Neon Demon, Only God Forgives und Valhalla Rising gedreht hat? Ja, aber offenbar war es auch sein Traum, hier diese Kinderserie zu verfilmen. Also es gibt keine brutal blutigen Kämpfe, sondern eher Kinderrätselabenteuer zu sehen.
Nicht der Hund zerfleischt nicht irgendwelche bösen Männer.
Nein, okay. Nein, Max, schade. Darauf kannst du dich leider nicht einstellen.
Dann gucke ich es nicht.
Oh. Die erste Staffel hat 3 Folgen, die sind aber eher immer so Spielfilmlänge, also schon so 90 Minuten, die kann man eigentlich als Einzelfilme gucken.
Und so wie die Sherlock-Serie früher.
Genau so. Und die verfilmen, die heißen Der Fluch der Felseninsel, ist die Verfilmung des allerersten Buches über so eine Schatzjagd der Kinder. Dann Das Abenteuer im Nachtzug, da geht es um eine Dekodiermaschine, die auf einer Zugfahrt nach Schottland verschwindet. Und Das Auge der Morgenröte, da hat es was mit einem Zirkusmagier und einem Edelstein vielleicht zu tun. Also ganz unterschiedliche Geschichten, aber natürlich immer die gleichen Figuren, die da drin auftauchen. Nicht modernisiert, sondern spielt tatsächlich in der Vergangenheit, so 40er ist das dann, glaube ich, wo die Kinder dann Onkel und Tante besuchen. Und im Cast, die Kinder sind natürlich nicht so bekannt, das sind alles Neulinge für mich gewesen. Den Hund kannte ich leider auch nicht, obwohl er sehr süß ist. Dafür sind aber die Gaststars natürlich für Serien- und Filmfans sehr interessant. Da ist zum Beispiel Jack Gleason dabei, den du sicherlich noch aus Game of Thrones kennst, Max. Mhm,
aus der Violet Wedding, wie hieß sie?
Red
Purple Wedding.
Wedding.
Purple Wedding.
Also Purple Wedding. Also Joffrey, wenn ihr Game of Thrones gesehen habt, den verhassten Joffrey, der hat da mal eine Weile Schauspielpause eingelegt, ist jetzt aber dann hier mit so einer Schnurrbartrolle zurück als zwielichtiger Geselle. Dann haben wir Ed Spaliers, den vielleicht, wenn ihr es nicht verdrängt habt, Leute noch als Hauptfigur aus Eragon kennen.
Das ist aber ganz
war
tief
auch
in
zum Beispiel in Downton Abbey oder so drin.
Und in der 3. Staffel von Star Trek Picard.
Oh ja, stimmt. Also der spielt jetzt hier einen Lehrer. Und ich habe mich auch sehr gefreut über James Lance, der Onkel Quentin, also diesen Onkel, der Kinderbande spielt, beziehungsweise den Vater, sind ja nicht alle Geschwister. Und der natürlich Ted Lasso-Fans als Trent Crim Independent bekannt ist. genau. Also eine Kinderserie, die ihr ganz gratis in der ZDF-Mediathek streamen könnt ab dem 5. Dezember. Und Staffel 2 wurde auch schon bestellt, also Nachschub ist euch sicher.
Kommt, glaube ich, auch im ZDF oder bei ZDF Neo?
Genau, läuft dann natürlich auch im Fernsehen zur besten Weihnachtszeit.
Also sagst du, kann man gucken mit den Kindern an Weihnachten?
Kann man gucken mit den Kindern an Weihnachten.
Wenn die beschäftigt werden müssen. Dann haben wir noch eine Serie, die kann man, glaube ich, nicht mit den Kindern gucken.
Wahrscheinlich nicht, aber startet am selben Datum, damit man auch Auswahl hat. Am 5. Dezember ebenfalls, aber bei Netflix kommt Black Doves kommen geflogen, schwarze Tauben. Das ist eine britische Thriller-Serie und für mich brauche ich eigentlich nur ein Verkaufsargument, um sie zu gucken. Da spielt nämlich Keira Knightley die Hauptrolle.
Ach so, mein Verkaufsargument war Ben Whishaw.
Oh ja, das wäre jetzt mein zweites gewesen, aber also Ben Whishaw ist ja schon recht präsent noch, der macht viele Filme und Serien, aber Keira Knightley ist nicht mehr so häufig zu sehen. Also die sucht sich ihre Projekte schon sehr gezielt aus und deswegen ist es immer mal schön, sie wieder zu sehen. Und nachdem ich jetzt natürlich schon von Day of the Jackal total angefixt bin von britischen Spionageserien, dachte ich mal gucken, hoffentlich geht das in dieselbe Richtung. Erste Folge habe ich schon gesehen, hat mir gefallen, ich will weiter gucken. Es geht in der Serie um Helen Webb. Sie ist Mutter, Ehefrau und Spionin in Personalunion. Und verheiratet ist sie mit einem Mann, der in der Regierung schon relativ weit oben ist und deswegen erlangt sie durch ihn immer wieder politische Geheimnisse, die sie wiederum weitergibt an ihren Arbeitgeber. Eine mysteriöse Organisation namens Black Dove, da sind wir wieder beim Titel.
Und also nicht die Black Widows, sondern die Black Doves.
Genau, keine Spinnen, sondern Tauben, also nicht ganz so zwielichtig. Und sie hat jetzt natürlich nicht die wärmsten oder wahrsten Gefühle dafür ihren Mann, mit dem sie eigentlich vor 10 Jahren wegen ihres Jobs nur geheiratet hat. Und dann waren auf einmal die Kinder da und dann waren auf einmal eine Dekade vergangen und sie ist immer noch in dem Job. Und deshalb hatte sie auch eine Affäre nebenbei laufen. Und diese Affäre aber, diesen Geliebten, der wird umgebracht. Und dann ist natürlich die große Frage, was ist da passiert? Noch 2 weitere Menschen sterben. Hat das irgendwas mit ihr zu tun gehabt? Ist sie jetzt selber auch in Gefahr? Und deswegen stellt ihr Arbeitgeber dann für sie einen Beschützer, würde ich sagen, ab. Nämlich Sam Young. Das ist dann Ben Whishaw, auf den du schon gewartet hast, Max. Und der ist jetzt aber auch nicht mehr so lange schon lange nicht mehr im Geschäft gewesen. Also da gibt's auch so ein paar Reibereien. Kann er das alles noch so gut? Und ja, jetzt versucht natürlich Helen herauszufinden, wer der Killer ihres Geliebten ist. Und Sam versucht zu verhindern, dass sie stirbt oder sich dazu sehr reinreitet. Und ja, wie sich das alles als große Verschwörung entfaltet, müsst ihr dann natürlich selber rausfinden. 6 Folgen sind's. Kommen natürlich wie beim Netflix üblich alle auf einmal. Serienschöpfer ist Joe Barton, was ich interessant finde, weil ich habe ja Half-Bad, The Bastard Son and The Devil Himself sehr geliebt, obwohl es auch nach einer Staffel bei Netflix abgesetzt wurde. Und ja, eine wehrhafte Keira Knightley in der Hauptrolle, die kicks butt like David Beckham, keine Ahnung, macht das ganz toll. Ich glaube, ich habe sie zuletzt in Boston Strangler letztes Jahr gesehen. Da war sie in einem Film drin bei Disney Plus oder so. Ja. Und jetzt hat sie eine ganze Serie und Ben Whishaw ist natürlich auch ganz toll als Killer, der jetzt nicht unbedingt aufs Killerschema passt so auf den ersten Blick, aber dass da auch noch ein paar Vergangenheiten mit sich ausmachen muss und Beziehungen kitten oder nicht kitten, je nachdem, die er noch hat. Ihn kennt er natürlich aus Paddington als Stimme oder Q in James Bond, das Parfüm, This is Going to Hurt, ganz tolle Serie. Und ansonsten, wen ihr vielleicht schon mal gesehen oder gehört haben könnt, sonst im Cast noch, ist Andrew Buchan, der als Ehemann von der Spionin da mitspielt, aus Broadchurch bekannt. Sarah Lancashire als Chefin, kennt ihr vielleicht aus Happy Valley oder Yesterday. Und Andrew Koji als nichtsahnender Liebhaber, habt ihr vielleicht schon mal in Bullet Train oder so gesehen. Und der Trailer, guckt ihn euch mal an, sieht auf jeden Fall spannend aus, hat ein paar humorvolle Elemente, ist aber schon eher ernst gestrickt, die Serie, würde ich sagen. Ja.
Ist auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich mag die Joe Barton-Serien. Ich finde, der hat eine sehr interessante Filmografie. Irgendwie der hat groß oder bekannt wurde er mit dieser Pflicht und Schande, die ist auch so eine britische Thriller-Serie. Und dann hatte er, genau, Half-Bad, das ist jetzt die Kurzform von The Bastard Son and the Devil Himself. Dann hat er diese Zeitreisenserie gemacht, Lazarus Project.
Ah ja.
Mit Papa Essido. Und nächstes Jahr macht er auch für Sky eine Amadeus Mozart-Serie mit Paul Bettany als Antonio Salieri. Und das ist so,
wirklich interessante Filmografie. Ja, ja, schon.
Also jetzt gibt's Thriller-Kost, nächstes Jahr gibt's Musik.
Ja, ja. Sehr schön. Genau. Das könnt ihr euch also bei Netflix vormerken ab dem 5. Dezember. Black Doves.
Und dann kommen wir zu Amazon Prime Video. Da habe ich eine Serie, die am Nikolaustag startet. Am
6. Deshalb ist die so klebrig?
Ich hoffe nicht, dass die Stiefel klebrig sind, wenn man da was rauszieht.
Also wenn man vergessen hat, seinen Weihnachts-Nikolaus-Schoko aus dem Schuh zu nehmen und da reinschlüpft, dann ist das wahrscheinlich auch kein schönes Sticky-Erlebnis.
Genau, die Serie heißt The Sticky. Und nachdem wir gerade erst einen True-Crime-Podcast hatten, Hier ist aber nochmal so ein bisschen etwas anderes, nicht so ganz True Crime. Also es ist eine Crime-Comedy-Serie mit Margot Martindale und Jamie Lee Curtis. Und die ist lose an ein wahres Verbrechen angelehnt. Also gleich in der ersten Folge ist schon die Einblendung. This is absolutely not the true story of the great Canadian maple syrup heist.
Okay, alleine, es gibt also einen großen Ahornsirup-Raubzug, aber das ist nicht die wahre Geschichte davon.
So halb. Also falls ihr noch nicht davon gehört habt, zwischen 2011 und 2012 wurden über Monate hinweg Ahornsirup aus dem Reservebestand Quebecs geraubt in Kanada, in dem der Ahornsirup aus Lagerfässern entlassen wurde und durch Wasser ersetzt wurde.
Das ist der kanadischste Raubzug überhaupt.
Ja, und auch der gewinnträchtigste Raub tatsächlich, weil Ahornsirup tatsächlich sehr wertvoll ist. Mhm. Und ich bei dem Originalraub wurde flüssige Beute im Wert von 18,7 Millionen kanadischen Dollar erbeutet.
Oh wow.
Was umgerechnet heute ungefähr 12, irgendwas Millionen Euro sind.
Wer hätte das gedacht? Aber wir kaufen ja auch immer nur diesen Ersatzsirup, der gar kein richtiger Ahornsirup ist, wenn wir Pancakes essen.
Genau, und worum geht's in der Serie? Spielt auch im Jahr 2011 und es geht auch um diesen Heist, aber mit anderen Figuren, die nicht auf den echten Menschen basieren. Und das sind so drei Geschichten, die aufeinanderprallen. Da haben wir einmal Margot Martindale als Ruth Landry, eine Ahornsirup-Farmerin, die ihre Lizenz plötzlich verliert und ihre Farm soll dicht gemacht werden. Und sie steht vor dem Ruin, ihr Mann liegt im Koma und die Rechnungen stapeln sich und verkaufen will sie eigentlich ihre Farm auch nicht. Und dann gibt es noch Remy Bouchard, ein Sicherheitsmann, der in einer Lagerhalle arbeitet, wo der gesamte Ahornsirup, die Reserven gelagert werden von Quebec. Und der fühlt sich von seinen Bossen nicht ernst genommen und verdient sich dann nebenbei immer noch ein bisschen was dazu, indem er mal so ein Fass pro Monat rausschmuggelt, weil merkt eh keiner und er ist alleine dafür zuständig. Und dann gibt es noch einen Gangster aus Boston, Mikey. Der wittert dann seine große Chance, Geld zu machen, weil da liegen ja Millionen von Dollar nahezu unbewacht in einer Lagerhalle rum. Genau, und er ist zufällig der Schwager von Ruth. Und so findet dann dieses...
So findet sich das alles zusammen.
Alles zusammen und dieses Trio plant einen Heist, den Great Maple Syrup Heist. Natürlich läuft einiges schief. Die Polizei findet eine Leiche in einem Ahornsirup-Fass und ermittelt.
Ungünstig.
Dann schlägt auch noch eine Auftragskillerin in der Stadt auf. Jamie Lee Curtis.
No.
Ja. Also allein der Trailer und die Story hatte ich am Anfang so ein bisschen das Gefühl, es ist Fargo in Kanada und mit Ahornsirup.
Okay, ja.
Und das Ganze sind 6 Folgen, 30 Minuten, kann man also so als Binge
da wirklich
einschlagen.
Kurz weg, da 3 Stunden, wo musst du denn? Du kannst dann einem Abend gucken.
Die kommen auch alle auf einen Schlag.
Okay.
Schaut The Sticky.
Bei Amazon war das, ne?
Genau.
Und weil ihr dann bei Amazon sowieso schon seid und denkt, jetzt habe ich nur 3 Stunden verbracht, da könnte man auch noch was nachlegen, kommt dann am 10. Dezember gleich die nächste Amazon-Serie, die wir hier mit reingetragen haben.
Genau, die füllt vielleicht so ein bisschen das klaffende Loch in euren Arcane-Herzen, nachdem jetzt Arcane zu Ende ist.
Ich dachte von Love, Death and Robots eher.
Es füllt alles, aber natürlich jetzt gerade akut ist der Schmerz.
Ja, bei Arcane größer.
Ich brauche animierte Videospieladaptionen. Genau, das ist Secret Level, ist die neue animierte Sci-Fi-Anthologie-Serie von Tim Miller, dem Schöpfer von Love, Death and Robots.
Da kommt er.
Netflix-Serie. Genau, und auf den ersten Blick dachte ich, also ist es das Gleiche?
Ja, dachte ich auch, als ich den Trailer gesehen habe.
Genau, auch hier sind es eigenständige Animationskurzfilme für ein erwachsenes Publikum wieder, aber es ist nicht direkt das Gleiche, weil hier sind es Sci-Fi-Geschichten, die alle auf Charakteren und Welten aus bekannten Videospielen und Franchises basieren. Das war ja bei Love, Death and Robots waren es ja komplett
freie
Geschichten. Genau. Und dazu gehören unter anderem Pac-Man, God of War, Mega Man, Warhammer 40K oder Dungeons and Dragons ist auch dabei.
Oh.
Genau. Und das sind insgesamt 15 Folgen. Ich glaube, die erste Staffel von Love, Death and Robots war auch 18
die
Folgen.
War auch
die war auch
lang.
Sehr, sehr lang. Ja,
ja, stimmt.
Genau. Und die werden in 2 Batches veröffentlicht. Soweit ich das nach aktuellem Stand mal war, hieß es, dass es wöchentlich kommt, dann wieder in 2 Teilen.
Mhm.
Auf jeden Fall wird es Folgen geben im Dezember, am 10. und am 17. Dezember.
Okay.
Und der Sprechercast ist auf jeden Fall im Original, der macht ordentlich was her.
Mhm.
Da sind unter anderem dabei Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger und Patrick Schwarzenegger als Duo, Kevin Hart, Gabriel Luna, Temuera Morrison und The Boy Star Claudia Dumit und ganz viele mehr. Also
okay, wow.
Da lohnt sich das dann schon vielleicht
auf Englisch zu gucken.
Genau. Und natürlich, wenn ihr auf Love, Death and Robots Staffel 4 wartet seit Jahren und es dauert immer noch, dann
unbedingt hier das ausprobieren.
Secret Level gucken.
Kannst du mir noch sagen, also die Videospielcharaktere, die jetzt da Pate standen, sind die dann schon eher in eigenständigen Geschichten verarbeitet oder meinst du, das ist dann auch tatsächlich, dass die sich da Storylines aus den Videogames rausgenommen haben?
Nee, das sieht schon sehr eigenständig aus. Okay. Ich hatte jetzt zum Beispiel, gab einen Trailer zu dieser Mega Man Story und die sahen halt auch nicht aus wie im Videospiel, okay. Nicht so niedlich wie im Videospiel, sondern so als echte, fotorealistische Menschen so ein bisschen. Also das wird schon so lose adaptiert.
Okay. Ja, schön.
Ich glaube, der Pac-Man ist auch ein blutiges Monster, gefräßiges Monster, von daher ist es nicht genau.
Ja, ich glaube auch, macht mehr Sinn, dass man so in zwei Paketen veröffentlicht und dann können die Leute sich über Weihnachten selbst einteilen, was sie wann gucken wollen.
Genau.
Ja.
Freue ich mich tatsächlich schon sehr drauf. Secret Level am 10. Dezember. Und am 11. Dezember kommt noch eine Animationsserie.
Von der du schon lange träumst?
Von der ich lange träume, die aber nicht so blutig wird.
Hoffentlich nicht. Denn am 11. Dezember startet Traum Studios oder Dream Productions, wie es im Englischen heißt, bei Disney Plus. Und darin wird der erfolgreichste, einnahmestärkste Film aktuell des Jahres 2024 fortgesetzt. Nein, es ist nicht Deadpool und Wolverine, sondern Alles steht Kopf 2.
Da dachte ich, warum Disney das nicht in den Titel mitnimmt. Sonst wird doch immer alles ans Franchise angeboten.
Traumstudios,
Star Wars Story.
Inside Out Story.
Inside Out Story zum Beispiel.
Ich glaube, sie trauen den Menschen zu, dass sie diese Figuren selbst wiedererkennen. Und im Trailer ist es natürlich auch stark daran angebunden. Also wir erinnern uns natürlich, bei Alles steht Kopf oder Inside Out. In Teil 1 sahen wir in den Kopf eines Mädchens hinein, Riley, wo die personifizierten Gefühle Freude, Kummer, Angst, Ekel und Wut ihr Unwesen trieben und Abenteuer erlebten. Und in Teil 2 kamen dann die Hauptfigur in die Pubertät. Wir befinden uns jetzt aber zwischen dem ersten und dem zweiten Film und haben in diesem Spin-off etwas andere Hauptfiguren, denn die Serie Traum Studios will ganz sich diesem Studio, wie das im Titel ja schon ist, widmen, das die Träume des Mädchens nachts herstellt. Wenn sie schlafen geht, dann herrscht großes Bambule. Oh, sie schläft gleich ein, wir müssen jetzt gleich einen Traum auf die Beine stellen. Denn im Schlaf findet ja die zusätzliche Verarbeitung des Erlebten in einem Menschen statt. Und hier werden dann die gemachten Erinnerungen hingeschickt, damit Rileys Traumstudio-Produktionen das ordentlich in ihr verarbeiten können. Und da muss natürlich trotzdem aber die zuständige Filmcrew immer mit einem Budget arbeiten und unter Zeitstress stehen. Also es ist kein leichter Job. Und die renommierte Regisseurin Paula Persimmons, die seit 10 Jahren schon im Einsatz ist, weil Riley ist ja dann 10 Jahre alt etwa, will in diesem neuesten Traum-Hit auf die Beine stellen, also richtig was ganz Tolles erschaffen, wird aber mit dem selbstgefälligen Tagtraumregisseur Xeni zusammengeworfen, der endlich in die Nachttraumkarriere einsteigen will. Also nicht mehr nur diese kleinen zwischendurch mal, wenn man das Gehirn weggleitet und träumt.
Die großen Langfilme.
Genau, genau. Genau, das ist so ein bisschen die Story, die sie sich da ausgedacht haben. Es ist eine 4-teilige Serie, da kommen alle Folgen dann aber schon am 11. Dezember, also könnt ihr hintereinander weggucken oder eure Kinder davor setzen. Und ich finde, es sieht sehr lustig und sehr putzig aus, was der Trailer uns da schon zeigt, als eigentlich ideale Ergänzung zu der Welt, die wir jetzt schon kennen aus den Kinofilmen. Und als Spin-off irgendwie nah dran, aber doch eigenständig halt mit diesem Fokus auf neuen Figuren, die irgendwie auch charmant sind und andere Kopfregionen, die dann noch erforscht werden können, eher die unterbewussten Träume dann jetzt vielleicht. Und im Englischen zumindest sind auch die berühmten SprecherInnen der Emotionen, zumindest aus Teil 2 zurück, die haben ja da ein bisschen was umbesetzt, nämlich Maya Rudolph, Amy Poehler und neue Voice Talents wie, du wirst dich bestimmt freuen, Paula Pell aus Girls 5 Ever. Oder ich freue mich sehr über Richard Ayoade, den ich noch aus IT Crowd sehr zu schätzen weiß. Ich vermute mal, dass die deutschen Stimmen dann auch übereinstimmen werden. Da haben wir noch keine Informationen zu, aber das kann man ja eigentlich gar nicht anders machen. Also eine schöne Serienergänzung zu einem schönen Animationsfilm. Ich glaube, das steht auch schon auf meiner Liste. Ja, das gucke ich mir auf jeden Fall an.
Aber 4 Folgen?
Das ist ja nix.
Hab ich gelesen, glaube 82 Minuten insgesamt.
Okay,
Serie.
Also auch wieder so Spielfilmlänge. Auch schön.
Nicht alle Folgen, aber alle 4 Folgen zusammen.
Insgesamt. Ja, insgesamt. Genau, ja, das wollte ich jetzt nicht. Dachte jetzt nicht, das wird wieder das Sherlock-Format im Traumstudio. Ja, genau. Also wenn euch das interessiert, ab dem 11. Dezember könnt ihr auch in die Traumstudios bei Disney Plus eintauchen.
Und dann, nach den Träumen, folgt 100 Jahre Einsamkeit bei Netflix am 11. Dezember. Genau, 100 Jahre Einsamkeit heißt die Serie bei Netflix. Und das Ganze basiert auf einem sehr bekannten kolumbianischen Roman von Gabriel Garcia Marquez aus den 60ern. Ist schon ein bisschen älter, der Roman. Und die Serie wurde erstmal 2019 angekündigt, tatsächlich. Und jetzt fast 6 Jahre später ist sie endlich da, hat lange gedauert. Und das Ganze ist eine epische kolumbianische Drama-Serie, so Magical Realism so ein bisschen angehaucht. Und es ist etwas schwierig, die Handlung zu beschreiben, weil es doch eine sehr enorm komplexe Geschichte mit tausenden Figuren und über Generationen hinweg ist.
Ja, ja. Ja, ja.
Aber das ganz heruntergebrochen geht es um die Geschichte der Familie Buendía über 6 oder 7 Generationen hinweg, sowie die Errichtung des Dorfes Macondo tief im Dschungel und dessen Geschichte über 100 Jahre hinweg bis zum Verfall und Niedergang dieser kleinen Stadt oder dieses Dorfes. Genau. Und Netflix beschreibt es so schön als eine mythische Stadt, gequält von Wahnsinn, unmöglichen Lieben, einem blutigen und absurden Krieg und der Angst vor einem schrecklichen Fluch, der sie ohne Hoffnung zu 100 Jahren Einsamkeit verdammt.
Okay, dass da noch ein Fluch mit reinkommt, das war mir gar nicht so bewusst.
Klingt sehr interessant. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich weiß nicht, du?
Ich leider auch nicht. Ich kenn's natürlich, weil es ist ja schon ein Literaturklassiker, das ich schon von gehört habe, aber ich habe mich irgendwie noch nicht so rangetraut. Nee.
Also auf jeden Fall soll das Buch komplett adaptiert werden in 16 Folgen und die werden
16?
16
Folgen. Habe ich richtig gehört?
Die werden aber in 2 Staffeln beziehungsweise 2 Teilen veröffentlicht und jetzt kommt erstmal die erste Hälfte, der erste Teil mit 8 Folgen,
okay.
Genau.
Ja.
Interessant.
Vielleicht mal reingucken, wenn man sich das Buch nicht lange aufhalten will, vielleicht einfach mal eine Folge gucken und gucken, ob die Serie das gut umsetzt.
Genau. 100 Jahre Einsamkeit am 11. Dezember. Und dann habe ich noch eine Netflix-Serie.
Am 12. Dezember.
Genau, und da kommt No Good Deed.
Ghost Unpunished.
Ist nicht der Song aus Wicked, sondern eine Netflix-Serie, eine Dark-Comedy-Serie, die mich, auf die ich mich aus 2 Gründen tatsächlich freue. Grund 1, es ist die neue Serie von Liz Feldman. Das ist die Schöpferin der Netflix-Serie Dead to Me.
Ah.
Auch eine Dramedy-Serie mit Christina Applegate und Linda Cardellini. Ganz toll, wenn ihr noch nicht gesehen habt, schaut rein. Und Grund 2 ist der Cast. Unter anderem spielt mit Lisa Kudrow, bekannt aus Friends natürlich, Linda Cardellini mal wieder, Luke Wilson, Teyonah Paris aus The Marvels, Abby Jacobson, finde ich auch ganz toll, aus Broad City, Poppy Lou aus Hex, Ray Romano aus Romano, aus Alle lieben Raymond, und jetzt höre ich auf zu zählen, es sind ganz viele Comedy-Leute, die da mitspielen. Genau, und worum geht es? Es geht um das Ehepaar Paul und Lydia, gespielt von Lisa Kudrow und Ray Romano, die wollen ihre Villa in L.A. verkaufen oder müssen. Und dabei kommen aber düstere Geheimnisse wieder hervor. Vielleicht auch eine Leiche, wer weiß schon. die das Paar dann vor allem vor potenziellen Käufern verbergen muss. Und das sind 3 Familien bzw. Paare, die aus unterschiedlichsten Gründen alles dafür tun, um ihr Traumeigenheim zu ergattern, das all ihre Probleme lösen könnte. Genau, aber die alle werden dann vielleicht bald realisieren, dass ein Traumhaus auch zum Albtraumhaus werden kann. insgesamt sind das 8 halbstündige Folgen. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich fand Dead to Me schon klasse. Und der Trailer sah auch sehr, sehr witzig aus, wenn zum Beispiel Linda Cardellinis Charakter, sie spielt so eine selbsternannte Bitch, die unbedingt dieses Haus haben will und sich dann vor das Auto der Hausbesitzerin wirft und sich anfahren lässt, um einen Weg, in das Haus zu kommen.
Okay,
und dann fragt sie so wehleisig die Figur von Lisa Kudrow, können wir in das Haus Eis holen? Und dann sagt sie, nein. Sie muss halt, ich denke mal, also sie sieht auch so auf dem Post aus, als ob die irgendwie eine Leiche irgendwie im Haus haben, was die sie irgendwie verbergen müssen.
Ja, ja.
Sieht sehr interessant aus.
Ich weiß nicht, ob ich das gucken kann, weil ich Ray Romano immer noch mit dem Money, dem Mammut aus Ice Age verbinde und immer mit den Mund aufmacht im Original, dann höre ich dieses Mammut sprechen.
Natürlich, seine bekannteste Rolle.
Ja, natürlich.
Das mal.
So wie Antonio Banderas immer als Kater. Nein, das geht schon. Gut, wir gehen weiter. Einen Tag, wir bringen uns in Riesenschritten voran, Max. Wir sind schon beim 13. Dezember angekommen. Und ob du willst oder nicht, jetzt ist es da, das Dexter-Prequel Dexter Original.
Ob ich will oder nicht. Ja, man ist schon sehr zwiegespalten, glaube ich, so ein bisschen.
Ja,
ne?
Ja, bei Paramount Plus kommt es. Und ich bin ja bekanntermaßen ein großer Dexter-Fan und mochte auch das Sequel New Blood vor 2 Jahren sehr. Und ja, ich habe irgendwie eine komplette Geschichte irgendwie gerade durchlaufen mit dieser Serie, als die angekündigt wurde, weil ich war halt super skeptisch und habe gedacht, ja. Oh, das gibt's alles schon, die Rückblenden kennen wir doch schon, Dexters Vorgeschichte und so. Und dann gab es erste Bilder und erste Trailer und dachte ich, ja, irgendwie interessiert es mich doch. Und jetzt bin ich eigentlich nur noch an so einem Punkt, wo ich sage, von was soll das, bin ich zu, gib mir das, ich will das gucken, gekommen. Vielleicht einfach für die, die Dexter nicht so kennen oder einfach wissen wollen, worum jetzt wirklich die Prequel-Serie, die Vorgeschichte geht. Wir befinden uns im Jahr 1991 und treffen hier Dexter Morgan als jungen Mann, der ein Praktikum als forensischer Techniker bei der Miami Metro Police beginnt. Und gleichzeitig kann er auch nicht mehr vor sich länger selbst verleugnen, dass er gewisse mörderische Triebe in sich hat, seinen sogenannten dunklen Begleiter, der nicht länger ignoriert werden kann. Und jetzt muss er versuchen, den irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Dexter-Fans wissen natürlich längst, dass hier auch sein Adoptivvater, der Polizist Harry, ihm dabei hilft, diesen Drang in bestimmte Bahnen zu lenken, ihm einen Code gibt, dass er dann nur noch Kriminelle und andere Killer töten darf, damit um das irgendwie in eine mehr oder weniger vertretbare Form zu bringen, seinen Drang zu töten. Und ja, das ist eigentlich im Groben die Handlung. Man konnte sich auch vorher schon denken.
Das heißt, alle Charaktere, die es nicht in der Originalserie gab, sind jetzt potenzielle Opfer?
Ja, wahrscheinlich schon.
Das ist schon. Dieser Prequel-Fluch.
Eigentlich schon, genau. Aber nichtsdestotrotz macht es natürlich auch Spaß, einfach zu vergleichen, wer da alles so rumläuft und wen es schon gab und vielleicht auch nicht mehr gibt in späteren Dexter-Staffeln, weil es überleben ja auch nicht alle Dexter-Personalleute, Dexter. Der junge Dexter wird gespielt von Patrick Gibson, den kennt ihr vielleicht aus The OA oder für mich wird er immer Nikolai aus Shadow and Bone sein, Staffel 2. Harry Morgan wird gespielt von Christian Slater, auch ein großer Name.
Bekannt aus Mr. Robot.
Mr. Robot oder Interview mit einem Vampir, dem Film. Und ich muss auch sagen, ich ziehe echt den Hut vor der Ähnlichkeit von den Darstellenden, die sich geschnappt haben, um die jüngeren Versionen der bekannten Figuren zu spielen. Also Molly Brown als Deborah, Christina Lillian als LaGuardia, James Martinez aus Love, Victor übrigens, der Vater, als Batista, Alex Shimizu als Masuka. Boah, das sieht's, obwohl er Haare hat, sieht er ihm so ähnlich.
Also es ist Masuka mit Haaren.
Also es sind schon eher, sage ich mal, hierzulande unbekanntere Darsteller und Darstellerinnen, aber ich finde, sie haben sie echt punktgenau gesetzt, deshalb bin ich gespannt, wie sie die dann auch verkörpern. Man kennt ja jetzt nur so kurze Trailerausschnitte und Bilder. Und wir haben natürlich auch neue Stars dabei, du hast es schon erwähnt. Da gibt es zum einen Patrick Dempsey aus Grey's Anatomy, natürlich bekannt, der jetzt den Polizeichef der Mordkommission spielt.
Hat er nicht schon in Thanksgiving einen Polizisten gespielt?
Durchaus möglich, aber ich hoffe mal, er hat da nicht die gleiche Rolle wie dort. Und es wird weniger blutig. Dann haben wir noch Sarah Michelle Gellar als Polizeiforensik-Chefin, also die unmittelbare Vorgesetzte dann von Praktikant Dexter. Und dann haben wir noch Joe Pantoliano, den ihr bestimmt als Kinder der 90er und frühen 2000er kennt, wenn ihr Matrix oder Memento geguckt habt, da war immer der Bösewicht. Das finde ich eigentlich schön, dass sie ja auch jemanden zurückgeholt haben, ähnlicher wie Sarah Michelle Gellar und auch so ein bisschen Patrick Dempsey, die jetzt alle nicht mehr so starmäßig vorhanden sind, aber wenn man in der Zeit ein Stück zurückschaut, schon denkt, ja, das waren große Größen so im Film- und Seriengeschäft.
Aber
ein Star, genau, müssen wir natürlich noch erwähnen. Michael C. Hall, der Dexter gespielt hat in der Originalserie, ist jetzt natürlich nicht als Darsteller dabei, weil er dafür zu alt ist für diese 1990er Zeit. Er
synchronisiert den jungen Dexter.
Aber irgendwie synchronisiert er schon den jungen Dexter. Du lachst darüber, aber er spricht tatsächlich die Kopfstimme. Mal gucken, wie das funktioniert mit so einer älteren Kopfstimme, die dann halt diesen trockenen Kommentar, den wir kennen und lieben, genau, wie sie das umsetzen. Also ich bin super gespannt und auch weil Serienschöpfer Clyde Phillips wieder dabei ist, der ja schon Staffel 1 bis 4, die einfach die besten Dexter-Staffeln waren und New Blood die Zusatzserie geschrieben und hervorgebracht hat, habe ich dann doch irgendwie Hoffnung, dass das gut werden kann. 10 Folgen sind's insgesamt, wöchentlich werden sie gezeigt, also es wird dann bis ins neue Jahr die Ausstrahlung hineinreichen. Und es wurde auch schon geäußert, dass wenn die sehr Erfolg hat, kann sie fortgesetzt werden. Okay, wird dann vielleicht bis ranreicht an den Anfang von Dexter, bis dann Patrick Gibson so alt ist, wie Michael C. Hall es am Anfang war, keine Ahnung.
Und es kommt ja noch eine Dexter-Serie.
Genau, 2025 wurde uns ja auch schon angekündigt, wir kriegen noch Dexter Resurrection, eine wirkliche Fortsetzungsserie dann wiederum, wo wir noch nicht wissen, wie die titelgebende Wiederauferstehung mit Michael C. Hall funktioniert, aber er ist offenbar auch da wieder dabei und viele andere Stars aus der Originalserie auch. Also wir bekommen viel Dexter-Content.
Meine Theorie ist ja, dass er einfach nur als dunkler Begleiter seines Sohnes zurückkehrt.
Ja,
und
ja.
dem als Geist erscheint, aber, so wie Deborah zurückgekehrt ist.
Ja, das wäre natürlich möglich, aber irgendwie hat auch Michael C. Hall ja schon so in Interviews so Andeutungen gemacht, wie es ist kalt da, wo Dexter erschossen wurde. Und dann sagt mein Hirn gleich so, hat er sich irgendwie eingefroren und konnte dann doch wieder belebt werden oder
so. Dann so wie Game of Thrones. War das Staffel 6 die erste Folge, nachdem erst der Cliffhanger mit Jon Snow war und dann erstes Bild, er wacht auf.
Vielleicht, vielleicht. Aber ja, erstmal kriegen wir jetzt den jungen Dexter und dann sehen wir weiter, was dann noch nachfolgt. Also Dexter Original Sin startet bei Paramount Plus am 13. Dezember.
Und wenn Dexter Original Sin als Prequel lang genug geht, dann kommen wir zu dem Titel der nächsten Serie, dann ist es nämlich Full Circle.
Oh, schöne Überleitung, Max, schöne Überleitung. Genau, Full Circle startet am 15.12. bei RTL Plus. Da haben wir noch einen Streamingdienst, den wir noch gar nicht hatten diesen Monat. Das ist eine Krimi-Miniserie von Ed Solomon. Den kennt ihr vielleicht, weil er so unterschiedliche Stoffe als Drehbuchautor geschrieben hat wie Men in Black, Now You See Me oder Bill und Ted, die Reihe. Also eine sehr diverse Filmografie. Und hier haben wir jetzt aber eine ernste Dramaserie, die sehr starbesetzt ist, nämlich mit Claire Danes unter anderem in einer Hauptrolle, die ihr natürlich aus Homeland oder Romeo und Julia oder was auch immer kennt. Zazie Bates aus Atlanta oder Joker. Timothy Olyphant kennt ihr bestimmt aus Justified. Und dann noch diverse Stars wie CCH Pounder, Dennis Quaid, Jim Gaffigan, William Sadler. Also wirklich große, große Namen im amerikanischen Geschäft. Und dann natürlich noch ein großer Name, Regie geführt hat, nämlich Steven Soderbergh bei den allen 6 Folgen. Mhm. Den kennt ihr natürlich als Regisseur von Traffic oder Aaron Brockovich oder den Oceans 11, 12, 13 Filmen.
Auch dem nächsten?
Dem, da steht, glaube ich, noch niemand fest. Okay. Da war zwar Edward Berger im Gespräch, aber das ist längst noch nicht sichere Bank. Genau, aber vielleicht wollt ihr auch wissen, worum es geht in Full Circle.
Ja,
vielleicht. Soll man ja sich doch informieren vorher. Das ist, muss man noch recht vage halten, weil es ist einfach so eine Episodenstory, ganz viele Leute zusammenkommen. Mhm. Aber im Grunde steht im Zentrum eine Entführung, die schief geht. Und es wird ein Kind geraubt, aber nicht das Kind, was eigentlich entführt werden sollte. Nämlich da sollte ein Kind von so einem reichen Paar für Erpressungszwecke natürlich mitgenommen werden. Es wird dann aber ein anderes Kind mitgenommen. Dann sagen die, ja, interessiert uns das jetzt? Und das ist natürlich so eine moralische Zwickmühle von, für das eigene Kind hätte man Millionen wahrscheinlich bezahlt. Aber was ist jetzt, wenn ein anderes Kind da tödlich bedroht wird, kann man das, so muss man das auch retten? Was ist da eigentlich die Pflicht? Und ja, die Ermittlung, die daraufhin dann beginnt, führt halt eine Gruppe von New Yorkern zusammen, die vorher eigentlich scheinbar nicht viel miteinander zu tun hatten und jetzt natürlich aber durch irgendwelche verborgenen Geheimnisse Überschneidungspunkte haben und unterschiedliche Stände und Kulturen dann auch zusammengeführt werden in New York. Und aufgrund des Titels Full Circle vermute ich, dass am Schluss alles zusammengeführt wird. Mhm. Das zumindest genau verspricht ja die englische Redewendung to come full circle, also zum Ausgangspunkt zurückkehren. Genau, der Kreis, das Rund wird zugemacht, wie auch immer. Und hoffentlich dann natürlich mit neuen Erkenntnissen als dem Rätsel, was man am Anfang hatte. Ja, sieht aus, als könnte man es mal auschecken. Und wenn ihr Lust darauf habt, könnt ihr das ab dem 15. Dezember bei RTL Plus Full Circle.
Und jetzt gibt's wieder Weihnachtsunterhaltung.
Kinder. Jetzt gibt's wieder ein bisschen was, auch wo die Kinder mitgucken können, weil das ist schon eher ein düsteres Format hier gewesen mit Entführung. Aber am 20. Dezember, also kurz vor Weihnachten, pünktlich ideal, in der ARD-Mediathek diesmal, kommt Ronja Räubertochter.
Mhm.
Ich bin ja nicht so Enid Blyton-Leserin gewesen als Kind, aber ich war total das Astrid Lindgren-Kind. Also ich habe wirklich alle Bücher von ihr gelesen und eins meiner Lieblingsbücher dieser schwedischen berühmten Autorin war Ronja Räubertochter oder Ronja Röversdotter, wie die Schweden sagen. Über ein mutiges Räubermädchen, das Eigenständigkeit lernt und sich dann auch noch entgegen dem Willen ihrer Eltern mit dem Sohn des verfeindeten Räuberclans anfreundet. Ganz tolle Abenteuergeschichte, unbedingt euren Kindern vorlesen, wenn ihr es noch nicht kennt. Das Buch wurde tatsächlich schon mehrfach verfilmt. Also 1984 gab es eine ganz tolle Verfilmung. Unvergessen sind da bei mir die Rumpelwichte, wenn Ronja im Schnee einbricht und die dann so eine Schaukel an ihren Fuß hängen und dann so, was tut sie bloß? Und dann gibt's aber auch noch eine schöne Anime-Serie vom Studio Ghibli tatsächlich aus dem Jahr 1914 mit 26 kurzen Folgen. Auch sehr sehenswert. Und ja, was soll man sagen? Auch die neue Live-Action-Verfilmung aus Schweden tatsächlich. Diesmal ist ideal für Weihnachten hier eingetaktet als Neuverfilmung. Wobei die erste Staffel noch nicht das ganze Buch verfilmt, sondern erstmal so die Hälfte etwa. Und in Schweden ist jetzt gerade schon die zweite Staffel gestartet. Also da kommt auf jeden Fall noch das Ende. Dann muss man jetzt nicht bangen, dass es vielleicht mittendrin aufhört.
Ich glaube auch international läuft die bei Netflix in anderen Ländern. Da ist auch die zweite Staffel
genau,
ich, auch schon raus.
Genau,
ja.
Genau.
Und wir haben es in der ARD-Mediathek umsonst.
Ja, genau, müssen wir nicht mal für bezahlen. Und auch Star besetzt, wenn man ein paar schwedische Stars kennt, also Krista Kosonen kann man kennen als Mutter Lovis, Christoph Wagelin als Vater Mattis, der Räuberhauptmann, und Sverrir Gudnason als Borka-Räuber, als Rivale. Und auch eine ganz sympathische Jungdarstellerin, die ich vorher gar nicht kannte, aber die macht das auch gut. Und vielleicht nochmal, wer einfach die Handlung gar nicht kennt, also wir sind im Mittelalter schon eher so im Schweden, und da gibt's eine Räuberbande, die halt eine skandinavische Festung hat, und in einer Sturmnacht wird da die Räubertochter Ronja geboren, und die Burg wird von einem Blitz gespalten, und die wächst dann erstmal recht behütet auf, von allen Räubern natürlich geliebt, und irgendwann will sie dann aber auch raus in die Welt und die Natur und die verborgenen Kreaturen, die da draußen sind, kennenlernen. Da gehört dann auch viel so Fantasy dazu, natürlich so Graugnome,
Rumpelwichte,
die, und natürlich vor allem, das fand ich immer furchtbar gruselig als Kind, die Wildtruden. Das sind so harpienähnliche Vogelfrauen, die auch immer gruselig dargestellt werden, weil es ja auch wichtig, dass man weiß, okay, da gibt's was, gruselige Gestalten, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Und außer natürlich wichtig der junge Birk, mit dem sie sich widerwillig anfreundet und der sich dann als Rivalensohn entpuppt und dann vielleicht die Räuberbanden auch ein bisschen näher bringt, als die ursprünglich wollten. Und jetzt, die Serie hat noch zusätzlich, was es zum Beispiel im Buch und in den vorigen Serien nicht gab, noch so ein bisschen dieses externe Element mit drin, dass jetzt auch Ritter auch die auf die Räuber Jagd machen. Mhm. Also das war ja sonst eher schon so eine Welt für sich, dass man wusste, okay, die sind irgendwie Räuber, aber gehen dann weg, kommen wieder und haben dann Schätze mitgebracht. Und das wird hier noch ein bisschen mehr kontextualisiert einfach. Genau.
Du hast es schon gesehen?
Ich habe es schon gesehen, fand die ersten 6 Folgen der ersten Staffel fand ich schön, kann man unbedingt gucken.
Ist es denn auch, wenn du jetzt sagst, es gibt so gruselige Elemente im Buch, sind die dann auch sehr gruselig in der Serie oder dann doch eher kinderfreundlich?
Also die Wildtruden sind schon wieder auch gruselig.
Okay.
Wenn du halt so eine schwarzen Riesenvogel mit Schnabel und Frauenstimme hast, ist halt, ist jetzt nicht für die ganz kleinen Kinder, würde ich sagen. Ja, ja.
Also wenn ihr es an Weihnachten mit den Kindern guckt,
genau, wenn man zusammen
bleibt dabei.
Guckt, geht das bestimmt, ja. Und das Drehbuch hat auch Hans Rosenfeld geschrieben, der zum Beispiel die berühmte Krimiserie Die Brücke geschrieben hat. Also schon hochqualitative schwedische Unterhaltung.
Wo
auch
es
hier
auch
wieder
um zwei Parteien geht.
Genau, genau. Nur ist es diesmal keine Brücke, sondern eine Lücke in der Burg, wo die Kinder dann immer rüberspringen.
War das nicht so? Ja, das war so eine Schlucht. Ne?
Genau, ja. Genau. Ja, das könnt ihr also schauen ab dem 20. Dezember bei ARD in der Mediathek.
Ist, glaube ich, für die Eltern auch interessant, wenn die in den 80ern den
genau,
Film geguckt
haben.
Genau,
für mich ist es ja genauso, dass ich denke, oh, jetzt will ich mal gucken, was sie jetzt wieder aus Ronja Räubertochter gemacht haben. Ja.
Sehr schön. Und dann kommen wir zum 22. Dezember. Da fragen wir uns alle, what if? Was wäre wenn?
Was wäre wenn?
Da kommt nämlich die dritte und letzte Staffel der Marvel-Animationsserie What
Ach,
If.
Ach, das ist wirklich die letzte, okay.
Genau, das ist vorerst die letzte. 8 Folgen sind das. Die kommen ab dem 22. Dezember täglich eine Folge. Und das ist eine halb anthologische Animationsserie, die unterschiedliche Realitäten aus dem Multiversum erforscht. Und die meist sind das alternative Geschichtsverläufe bekannter MCU-Szenarien, aber auch manchmal halt sehr kreative Genrespielereien tatsächlich. Zum Beispiel jetzt in Staffel 3 gibt es eine Anime-inspirierte Folge, in denen die Avengers riesige Mecha-Anzüge steuern und gegen Monster kämpfen. Dann heißt es Avenger Assemble. Und dann die einzelnen Roboter werden dann zu einem großen Avenger-Roboter.
Okay, so Power Rangers-mäßig.
Genau, es gibt eine Western-Folge mit Cowboy Shang-Chi oder eine Folge, in der X-Men Storm als Göttin des Donners den Mjölnir schwingt.
Ach, da kommen jetzt schon die X-Men mit rein. Okay.
Ja, geht langsam los. Und mein Highlight, auf was ich mich richtig freue, der Grund, warum ich mich auf dieses Riesenfrei ist eine Musical-Folge als Hommage an Screwball-Komödien der 30er Jahre mit Catherine Hahn als Agatha Harkness. Da freue ich mich schon richtig
die
drauf.
Die ideale Ergänzung zu Agatha All Along, was ja gerade durch ist.
Genau. Und natürlich fragt man sich jetzt, warum endet die Serie jetzt? Wurde die abgesetzt oder nicht? Nein, das ist bewusst. Soll die jetzt enden? Aus Gründen, die das weitere Universum, das MCU betreffen in
okay,
Zukunft. Weil
okay.
Es kommt ja auch demnächst der große Multiverse-Clash mit Secret Wars.
Ich hoffe, alle Timelines werden gestutzt und wir haben wieder eine schöne MCU-Timeline.
Mal gucken.
Ja.
Ich denke mal einfach, dass sie jetzt, weil diese große Multiverse-Story der nächsten Avengers-Filme halt kommt, dass sie dem nicht in die Quere kommt
ja.
Und zu viele Fragen
Verstehe.
Stellt.
Ja, das kann natürlich auch sein, dass da nicht so viel gespoilert werden darf.
Auf jeden Fall sehr interessant. Werde ich gucken, wenn es nur 8 Folgen sind, zum Abschluss.
Es kam letztes Jahr auch schon zu Weihnachten, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Da habe ich die auch immer so kurz mal zwischendurch eingeschoben. Ich muss zugeben, ich bin nicht der größte Fan von der Serie, aber es ist jetzt auch so, ich habe jetzt alle Marvel-Serien gesehen, jetzt werde ich die nicht auslassen, wenn ich weiß, die geht jetzt zu Ende.
Aber es gibt so vereinzelte Highlights, ja, die ganz cool sind.
Ja, ja.
Ich mochte diese Blade Runner-Folge in Staffel 2 mit Nebula. Die war sehr cool. Genau, und dann habe ich noch eine Animationsserie mitgebracht.
Oder musst du mir mal sagen, wie man die ausspricht?
Uzumaki am 25. Dezember läuft beim Pay-TV-Sender Warner TV und kann man dann aber auch streamen über Sky. Mhm. Genau. Und das ist eine Adaption von Junji Itos ganz bekannten Manga Uzumaki. ein großes Horrormeisterwerk unter den Mangas. Da gab es auch schon mal eine Realverfilmung im Jahr 2000. Und in der Geschichte geht es um eine Stadt, in der plötzlich überall Spiralformen auftreten, wo man auch hinguckt. Und die Bewohner der Stadt werden paranoid, wahnsinnig und teilweise verwandeln sie sich sogar in Spiralen, zum Beispiel in Schnecken.
Okay.
Und es ist Body-Horror ganz viel dabei. Aha. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Genau. Und jetzt das Ganze als Anime-Adaption. Ich spring mal ein Stück zurück. 2019, also schon ein paar Jahre her, wurde die Anime-Adaption als vierteilige Miniserie von Adult Swim angekündigt. Und dass die Serie jetzt 5 Jahre später erst veröffentlicht wurde, da könnte man schon stutzig werden, dass da vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist während der Produktion. Weil warum braucht man 5 Jahre für 4 Folgen, ja, 20 Minuten.
Sind es denn 4 Folgen geworden?
Ja.
Okay.
Also erstmal das Positive. Die erste Folge, die ist genial. Also die bringt diesen grotesken, abscheulichen Horror der Vorlage hervorragend drüber. Das wirkt wie so ein zum Leben erweckter Manga, auch in Schwarz-Weiß, mit ganz feinen Details und Linien und Bewegungen. Und das haben sie irgendwie durch so einen Mix aus klassischer Animation und Motion Capture gemacht. Das sieht richtig cool aus. Und dann kommt Folge 2. Wo plötzlich die Qualität von Meisterwerk auf Desaster runterspringt. Die Animationen sind plötzlich alle detailarm, verwaschen und teilweise sieht das wirklich grenzwertig stümperhaft aus, wenn Leute sich bewegen, aber nicht auf dem Boden haften und das sieht ganz wild aus. Also es ist so ein sehr interessanter Fall, weil die erste Folge, da wirkt es so, oh, das wird ein Anime-Meisterwerk, ja, und dann kommt mit Folge 2 geht das komplett den Bach runter. Und nach der zweiten Folge gab es halt auch online einen riesen Aufschrei, als sie in den USA ausgestrahlt wurde, sodass sich dann der Producer Jason DeMarco zu Wort gemeldet hat und das so ein bisschen halb erklärt hat, was da passiert, ja, ist. Ich zitiere mal, also er sagt, es ist okay, wir wussten, dass das passiert. Ich kann nicht darüber sprechen, was vorgefallen ist, aber wir wurden verarscht. Also im Original sagt er screwed over. Aha. Und die Optionen waren A, das Ganze nicht fertigstellen, ja, und nichts veröffentlichen, B, nur Folge 1 abschließen und veröffentlichen und das Ganze unvollendet lassen, oder C, wir strahlen alle 4 aus mit all ihren Makeln. Und aus Respekt vor all der harten Arbeit haben wir uns für C entschlossen.
Ja.
Genau. Was genau vorgefallen ist in der Produktion, weiß man halt nicht, aber ab Folge 2 ist auch ein ganz anderes Animationsstudio übernommen. Mhm. In Folge 4 teilweise wieder das erste Animationsstudio. Da sehen dann auch einige Szenen plötzlich wieder so aus wie, ja, am Anfang. Ja. Da dachte ich so, oh, jetzt in den letzten 5 Minuten wird's wieder gut. Und die letzte Folge hat nicht mal mehr einen Regie-Credit.
Okay.
Also da ist auf jeden, okay, Fall irgendwas vorgefallen. Aber nichtsdestotrotz kann ich die Serie trotzdem empfehlen. Ich fand sie super.
Ich nehme an, vor allem für diejenigen, die den Anime kennen.
Den
Manga natürlich, ja.
Auch, ja, oder auch wenn man den nicht kennt. Also,
okay,
allein schon die erste Folge ist halt der Hammer, so was die mit dem Horror macht. Also ich bin da einige Male vor Ekel zurückgeschreckt, was selten passiert eigentlich, sonst bei Horror.
Ja.
Und halt auch wenn die Animationen ein bisschen schlechter werden und Pacing-Probleme ein bisschen, bei 4 Folgen. Aber trotzdem hat sie doch noch ihre schaurigen Highlight-Momente. Also ich fand sie sehr, sehr gut.
Okay. Interessant.
Und sonst zumindest mal die erste Folge reinschauen.
Zumindest die erste Folge könnt ihr euch anscheinend gut angucken.
Genau, genau.
Okay, okay. Ja, danke Max. Das ist ja auch eine spannende Geschichte, die dahinter steckt und irgendwie auch nachvollziehbar, weil wenn du so da viel Arbeit reinsteckst und dann sagst du, zeig mal gar nicht, ist ja auch blöd. Oder?
Ja, ja.
Ja. Na gut. Aber es scheint nach Weihnachten, ab sofort, wenn Weihnachten durch ist, so ein bisschen düsterer zu werden. Wir haben ja am 25. jetzt diese düstere Horrorserie und am 26. auch eine, die jetzt nicht unbedingt gute Laune verspricht, aber trotzdem, yeah, natürlich von vielen Menschen erwartet wird. Denn am 26. Dezember startet Squid Game Staffel 2. Wir erinnern uns, 2021 startete eine Serie, die anfangs nur wenige auf dem Schirm hatten und sich dann durch Mundpropaganda wie ein Lauffeuer ausbreitete, bis alle sie gefühlt schauten und sie zur erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten aufstieg.
Ich glaube, TikTok war schuld. Dieses rotes Licht, grünes Licht, diese Puppe, das war überall.
Squid Game war geboren, genau. Und darin begleiteten wir die Hauptfigur, ich kann es leider nicht aussprechen, Seong Ji-hoon? Wie sagt man das, Max?
Ji-hoon?
Ji-hoon? Unsere Hauptfigur.
In Nummer 456?
Oh ja, das ist gut.
Welche Nummer war er?
In ein ungewöhnliches Spielshow-Szenario begleiteten wir unsere Hauptfigur, nämlich, dass viele Menschen, vor allem aus Korea, sich mit Aussicht auf ein riesiges Preisgeld einsperren ließen und Kinderspiele absolvieren mussten. Allerdings Kinderspiele, die einen häufig tödlichen Ausgang nahmen. Und am Ende konnte auch nur eine Person gewinnen. Ich verrate nicht, wie es endet, aber man kann sich jetzt sicherlich denken, wenn wir über Staffel 2 reden. Und Eigentlich war die Serie auch abgeschlossen, also hatte schon zu einem Ende gefunden, aber nach diesem Erfolg konnten natürlich Netflix das nicht liegen lassen und deshalb kriegen wir jetzt Staffel 2. 3 Jahre später versucht unser Held aus Staffel 1, schön, dass er zurück ist, die Strippenzieher ausfindig zu machen und dieses Spiel einfach für immer zu beenden, weil das so ein furchtbares Spiel ist. Und um das zu schaffen, trifft er dann diese folgenschwere Entscheidung, erneut in das Spiel zurückzukehren, auch als Mitspieler, als Teilnehmer.
Das ist eine gute Idee.
Und im Trailer sehen wir schon, wie er versucht, seine MitspielerInnen zu warnen, was sie erwartet und dass sie sich da bloß nicht drauf einlassen sollen und doch einfach aussteigen sollen. Und das kann natürlich nur eine begrenzte Zeit gut gehen, dass da niemand zu Schaden kommt. Und da sind wir wieder im gleichen Szenario drin, glaube ich. Aber hoffentlich mit anderem Ende diesmal. Mal schauen.
Wird das so wie Catching Fire? Ist ja auch
Frage.
So, dass so die eine Überlebende dann...
Ja, mal schauen, wie sie dann diese Auseinandersetzung von Sensationslust, Hilfe, Leute sterben, zu politische Untertöne, was natürlich die erste Staffel auch erfolgreich gemacht hat, weil sie ja nicht nur diese Spielshow war, sondern auch sich damit reflektiert ein Stück weit auseinandergesetzt hat, zuspitzt. Hast du die Gameshow-Version von Netflix geschaut, die letztes oder vorletztes Jahr schon kam? Letztes, glaube ich, ne?
Ja, habe ich.
Ja, die ja eher das Konzept dann irgendwie pervertiert, weil das ist ja genau das.
Ja, die Teilnehmenden kriegen dann fiktive Kopfschüsse, wenn sie sterben.
Okay. Ja, ich habe es mir nicht angeguckt. Aber es ist halt mega erfolgreich, die Serie. Und jetzt kommt die zweite Staffel und natürlich werden wir uns das angucken. Wir wollen wissen jetzt, wie es weitergeht. Und damit ihr euch Weihnachten und Silvester nicht langweilt, gibt's das Blutbad für die ganze Familie. Dann habt ihr am 26. Dezember und die zweite Staffel wurde auch schon mit der dritten Staffel zusammengedreht, die dann 2025 kommen soll.
Oder vielleicht war sie zu lang.
Netflix hat sie einfach geteilt. Vielleicht haben wir einen Cliffhanger am Ende, man weiß es nicht. Aber sie kommt auf jeden Fall. Und da könnt ihr euch so sozusagen als letzte Serie eures Jahres Squid Game Staffel 2 vormerken bei Netflix.
Ich hoffe, dass es wieder eine Folge gibt wie das Murmelspiel, die einem das Herz rausreißt. Das war der Moment, wo die erste Staffel, wo sie mich vollends gekriegt hat.
Ja, das war schon hart. Mal gucken, sie werden bestimmt wieder neue Favoriten mir ins Herz legen, um sie dann grausam zu töten.
Aber diesmal ist ja, glaube ich, das Konzept von dem Spiel, dass es wirklich zwei Gruppen gibt.
Ja.
Die haben alle auf ihren Uniformen oder auf ihren Overalls dann so ein X oder ein Kreis,
dass
es so zwei Fraktionen gibt, die noch so ein bisschen noch
neue
mehr gegeneinander
natürlich.
Ausgespielt
werden. Neue Spielregeln, natürlich.
Und
ich hoffe einfach auch natürlich, dass neue Spiele dabei sind und man jetzt sagt, man kennt jetzt die alten schon. Mal gucken, was es noch für koreanische Kinderspiele gibt, die man vorher noch nicht auf dem Schirm hatte.
Nein, in der Gameshow gab es ja schon ein paar weitere Spiele.
Ja,
Schiffe versenken.
Das ist interessant, ob sie jetzt sozusagen aus der Gameshow Sachen übernehmen in die Realserie oder ob sie sagen, nee, wir machen nochmal was ganz anderes.
Oder einfach die gleichen nochmal.
Ja.
Die teilnehmen, wissen ja eh nicht, welche Spiele es vorher gab.
Aber dann könnte er natürlich viel vorsagen, was da gefährlich ist. Also weiß man nicht.
Leckt an den Keksen.
Ja, damit sind wir durch, oder Max?
Ja, wir sind durch mit dem Dezember. Genau, und ich hoffe, die 15 Serienstarts waren das wieder, dass da der ein oder andere spannende Titel dabei ist. Ich glaube, Squid Game wird ein bisschen knapp, das noch vor den Jahresendlisten
das
zu gucken.
Das
schaffen
rein,
wir leider nicht. Aber trotzdem könnt ihr euch trotzdem auch bald auf unseren Serienrückblick freuen im Dezember. Genau, alle Titel mit Startdatum und wo ihr sie streamen könnt aus der Monatsvorschau, könnt ihr dann nochmal in den Shownotes nachlesen. Und dann danke dir, Esther, für die Serie, die du mitgebracht hast.
Es war mir wieder eine Freude, Max.
Endlich wieder. Zusammen eine Serienvorschau. So, und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens.
und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.